ich war total überrascht, dass es euch ja schon so mega lang gibt. Kommst du ja auch lang vor?
Ja, ist jetzt schon eine Weile, ne? Ich glaube, es ist zumindest die, also ich weiß nicht, in vielen Bands in meinem Leben, aber die am längsten bisher Bestand hatte und noch hat. Es sind jetzt, ich meine, ich glaube, wir werden frühes nächstes Jahr 10.
Ja, genau, so habe ich es mir aufgeschrieben. Ja, ja. Und 2018 habe ich euch zum ersten Mal wahrgenommen. Ich weiß noch, dass ich damals auch wirklich wegen euch zum Konzert gegangen bin. Wir haben uns getroffen, haben ein Interview zu eurer ersten Platte gemacht. Dann kam ja eben dieses besagte Corona, das eure zweite Platte so ein bisschen in Schatten gestellt hat. Und dann kam Crushed by the Weight of the World, die letzte Platte. Die hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie so, wir müssen jetzt schnell noch was machen, weil irgendwie mit der letzten Platte konnten wir uns gar nicht so zeigen, wir konnten die gar nicht so betouren. Dann kam die Live-Platte und jetzt sprechen wir heute über This is Normal Now und es ist eigentlich die erste Platte, bei der ich das Gefühl habe, als Person, die zugehört, dass die bewusst entstanden ist.
Bewusst. Ich glaube, ich weiß so ein bisschen, was du meinst mit der Crushed, dass die so hinterhergeschoben wirkte, weil wir haben ja zu dieser, also zu der Deus Ex Machina, zu der zweiten Platte, sind wir ja, ja, kann man eigentlich so sagen, überhaupt nicht auf Tour gegangen. Und dann kam dann natürlich das Album, also das folgende Album, eben ohne, dass der Vorgänger betourt wurde. Aber ich glaube, ja, das war ja einfach so eine Notwendigkeit der ganzen Situation. Aber wir haben eigentlich immer, wir machen immer Alben so, dass wir uns da Zeit nehmen, die zu schreiben und aufzunehmen. Und es war auch diesmal wieder so. Hat ja auch ganz schön lange gedauert, ne? Ich glaube, das letzte Album kam 22? Ich weiß es gar nicht mehr so aus dem Kopf.
Meinst du das richtiges Album oder die Live-Platte?
Die Live-Platte kam ja zwischendurch, das haben wir ja auf einer Tour aufgenommen.
Genau, Deus kam, nee, Quatsch, Crushed kam 2022.
Ja, krass, genau. Also es sind ja, ich glaube, es waren 2,5, nee, Moment, das müsste eigentlich wahrscheinlich wieder 3 Jahre her sein. Ja, krass. Weil wir uns eben Zeit nehmen mussten, also das muss man als Band dann irgendwie auch mal machen, so um so eine Platte dann eben zu schreiben und dann irgendwann aufzunehmen. Zumindest bei uns geht es nicht ganz so schnell. Und wir können auch nicht auf Tour schreiben oder so. Ja, deswegen haben wir so ein bisschen auch dafür, also eigentlich extra so eine Tourpause gemacht. Wir haben ja jetzt auch seit 2 Jahren oder anderthalb, nicht 2 Jahren. Die Zeit vergeht sehr schnell. Haben wir ja auch nicht mehr richtig gespielt. Also außer so 3 Festivalauftritte oder so.
Krass, wenn du das jetzt so rekapitulierst. Natürlich, ich habe das alles so mitgekriegt, aber es kommt mir gar nicht so vor. Wirklich, 4 Jahre ist eigentlich, also früher war das Standard. Heutzutage ist es schon eine verhältnismäßig lange Zeit. Also Bands hauen schon, kloppen schon so alle 2 Jahre einen raus. Und diese Wahrnehmung zwischen Album 2 und 3, das war dann wahrscheinlich wirklich wegen der besonderen Zeit geschuldet. Aber was habt ihr denn dann genau in der Zeit gemacht, wenn du jetzt sagst, wir haben lange nicht gespielt und als Band braucht man Zeit, um sich zurückzuziehen? Was konnte da wachsen?
Naja, es ist echt so, es klingt wahrscheinlich, es ist sehr langweilig, ne? Wir müssen halt alle arbeiten. Die Band ist ja nichts, womit wir irgendwie unseren Lebensunterhalt verdienen. Wenn man dann irgendwie eine Sache machen möchte, zum Beispiel Touren, muss man sich dafür Zeit freischaufeln und genauso für eben diese Songs schreiben, wenn man das ein bisschen intensiver. Also ich meine, wir schreiben die ganze Zeit irgendwie jeder von uns Songs. Aber dann mal so diese Phase einzuleiten, wo man sich dann mal intensiver austauscht und einen Proberaum geht und Demos aufnimmt und dann guckt, wie können wir da jetzt planen? Weil das Ding ist ja auch, wie das ja auch funktioniert, ist ja eben so, dass eigentlich sobald wir die erste Demo rumgeschickt haben, muss man, an dem Moment muss man sich eigentlich auch so ein bisschen kümmern um die nächsten 2 Jahre. Die werden dann so ausskizziert. Okay, ihr habt jetzt 3 Demos, dann schaffen wir in dem Tempo, wenn wir so weitermachen, bis da und da so viele Songs, dass wir ein Album aufnehmen können. Wir sollten uns schon mal kümmern um Studiozeit in einem Jahr oder in einem halben Jahr oder so. Dann sind wir da. Das dauert dann ein paar Wochen oder so, je nachdem, wie die Person, die das Studio betreibt, Zeit hat. Also jetzt haben wir auch folgendes Album zum Beispiel in 4 Sessions aufgenommen, die relativ weit auseinander lagen, weil es einfach nicht anders möglich war. Und dann ist das Album irgendwann aufgenommen, dann muss es gemischt werden, das dauert auch nochmal ganz lange. Und dann gibt es natürlich diese Zeit, die man wartet, bis so eine, wir machen ja auch mal Platten und so, ne, bis so eine Platte dann fertig ist. Und damit man das alles finanzieren kann, sucht man dann nach irgendwelchen Partnern, mit denen man zusammenarbeitet, die einen vielleicht einen Vorschuss zahlen. Und all das dauert auch ganz lange. Und dann möchten die, dass es einen ganz langen Vorverkaufszeitraum gibt. Also die Platte ist längst fertig, gemastert, alles ist ready. Und dann kann das nochmal bis zu einem Jahr dauern, bis die tatsächlich rauskommt, weil man ein Jahr lang Promo dafür machen muss. Also zumindest in unserem Fall, das machen auch andere ganz anders, aber wir haben uns dann halt mit unserem Vertrieb zum Beispiel darauf geeinigt, dass wir das so machen. Ist jetzt auch mal die Frage, ob es eine geile Idee war oder nicht, aber wir haben es auf jeden Fall gemacht.
Was sind denn
Ja.
da so Argumente, wenn ihr von denen gerne Vorschüsse hättet? Sind es dann Chartplatzierungen oder wenn man sagt, wir haben auch schon bei Rock am Ring gespielt, ist das ein Argument?
Ich denke schon, ja, man, ich glaube, man packt da alles aus, ne, was man so bisher so geschafft hat und so. Aber am Ende, die gucken dann auch auf die trockenen Zahlen, die einsichtig sind für alle und dann danach beurteilen die dann, wie realistisch da es ist, eine bestimmte Summe jemals von uns wiederzubekommen. Und dann ist es alles ein Riesen hin und her, ja. Also ich glaube, da muss man auch leider so ein bisschen geheimniskrämerisch mit umgehen, wie das alles so abläuft, aber ja, so grundsätzlich wird es ungefähr so sein, ne?
Du hast jetzt gesagt, ihr könnt davon nicht leben. Ihr habt alle normale Jobs. So grundsätzlich alles, was du jetzt geschildert hast, klingt anstrengend, nachdem man dann die Musik hat und oh, man muss auch schon ein bisschen gucken, wo man alles herkriegt. Aber ich stelle es mir auch auf einer anderen Seite befreiend vor, wenn du weißt, du musst nicht davon leben. Weil letztendlich hast du ja einen ganz elementaren Druck nicht. Du weißt, wie du deine Wohnung bezahlen kannst im besten Fall und dein Essen und was du halt so machst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon, ja, total zustimmen. Also ich glaube, also überhaupt von Musik leben halte ich mittlerweile fast für so ein, nennt man das Oxymoron oder so. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe im Bekanntenkreis schon ein paar Leute, die leben von Musik. Und wenn man sich dann genau anschaut, wie das funktioniert, ist es in aller Regel, leben die eigentlich doch nicht von Musik so. Also je nachdem, ne, was die so für eine Rolle haben in dieser Industrie. Also es ist ja immer so, jetzt auch keine Neuigkeit, dass so zum Beispiel Künstler in der Musikindustrie immer am wenigsten verdienen von allen. Also ich arbeite zum Beispiel, also mein Dayjob ist ja auch, ich mache Grafikdesign. In den meisten Fällen handelt es sich da ja auch um Musik, um musikindustrielle Sachen. Davon lebe ich, aber so als Künstler, also da können wir alle halt, da sind wir sehr, sehr weit entfernt davon, irgendwie unsere Miete zahlen zu können. Und das heißt, dass wenn Leute von der Musik leben, ist es oft, dass sie in irgendwelchen anderen Rollen stecken oder halt ihr Geld dann doch irgendwie durch eher zum Beispiel Werbung oder sowas finanzieren. Also indem sie halt Werbung machen, ne? Oder indem sie zum Beispiel für andere KünstlerInnen Songs schreiben, die dann wesentlich erfolgreicher sind als die eigene Musik, die man macht oder so. Und ich glaube, das ist wieder so, ob die Musik denn so erfolgreich ist, dass man davon als Künstlerin auch leben kann. Das ist wie Lotto spielen. Aber davon profitieren dann wiederum andere, wenn sie da irgendwie mit drin sind in dem ganzen Konstrukt. Aber deswegen, ja, das ist auf jeden Fall voll, wenn man so irgendwie Musik machen will, auf die man einfach Bock hat, in einem Tonus, auf den man Bock hat und so weiter, dann ist davon nicht leben zu müssen wirklich ganz befreiend. Das ist natürlich trotzdem irgendwie voll traurig, dass das eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Aber ja, es ist leider wirklich, in den aller wenigsten Fällen können Künstlerinnen wirklich von der Musik leben durch irgendwie Streaming-Einnahmen und Live-Einnahmen oder sowas. Sondern das sind immer irgendwelche auch noch andere Sachen, die da mit drin hängen.
Also sie machen doch irgendwie was für die Musikindustrie meistens oder ein
Ja,
angrenzendes Gebiet, ne?
oder sogar nicht mal das halt, ne? Also so dieses, keine Ahnung, dieses KünstlerInnen-Modell sei einfach bekannt und dann kannst du auch noch Musik dir leisten nebenbei, ist ja auch jetzt relativ populär, so.
Du bist
Also
hier quasi
so.
jetzt bei Krachfink im musikjournalistischen Gegenpart, weil ich kenne das genau das, was du eben beschrieben hast. Es gibt natürlich die großen Printmagazine, für die ich teilweise auch schreibe, aber du kannst als so ein kleiner Blog oder kleines Online-Mag kannst du jetzt nicht mehr irgendwie dir großartig was aufbauen. Diese Zeit ist längst vorbei. Und worum es mir aber jetzt eher so ging, und das kenne ich von mir auch, ich könnte niemals den ganzen Tag nur über Musik schreiben. Das würde dann für mich sich formelhaft irgendwann werden und sich nach Fließbandarbeit anfühlen. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, bei den meisten Musikern und Musikerinnen, die es hauptberuflich machen, kommt es irgendwann auch an einen Punkt, ne? Weil sie ja wissen, wenn nichts mehr kommt, dann habe ich ein Problem.
Das Ding ist, man macht ja auch häufig, also rede ich jetzt auch wieder also aus meiner Position, aber sowas wie Musik macht man ja häufig irgendwie, also aus so einem inneren Antrieb. Man könnte ja auch, ich reagiere da immer so ein bisschen giftig drauf, wenn jemand sagt, zum Beispiel, unsere Band ist ein Hobby, aber am Ende ist es ja trotzdem irgendwie, zu einem ziemlich großen Teil ist es ja ein Hobby. Man macht es ja wirklich für sich und weil man es irgendwie genießt, also diese Musik zu machen, Songs zu schreiben und auch, ja, manche vielleicht nicht so, aber wir gehen ja auch gerne auf Tour und so oder spielen ja auch gerne live. Und das macht man ja alles, weil man darauf irgendwie Bock hat. Und wenn es dann irgendwann genau von außen so einen Druck gibt, da bestimmte Dinge machen zu müssen, weil man sonst auf der Straße landet oder was ich oder damit total aufhören muss. Das ist ja eben auch das Gute bei uns, dass meine oft haben wir keine Zeit, ne? So. Es fällt uns auch schwer, mal uns alle drei zu treffen. Und man muss da schon ordentlich schieben und so im Kalender. Aber es ist immerhin so, dass wir halt einfach, ja, wir verhungern nicht, wenn wir es mal nicht machen. So, weißt du? Das ist halt, niemand sitzt uns da so krass im Nacken. Also klar gibt es bestimmte, mittlerweile sowieso bestimmte Verpflichtungen und so, die wir irgendwie erfüllen müssen oder so bestimmte Erwartungshaltungen, die da irgendwie entstanden ist. Aber ja, voll. Das ist irgendwie nicht so ein Job geworden.
Ganz
Über die
kurz möchte ich
Jahre.
dir widersprechen, weil ihr macht es ja nicht nur für euch, sondern ihr macht es ja auch für uns, für die Leute, die zuhören. Und deswegen quatschen wir jetzt mal über die Platte und nicht mehr über dieses böse, böse
Ja,
Musikbusiness, das einem so
ja.
in Ketten legt. Eure neue Platte heißt This is Normal. Und normal ist ja ein Begriff, mit dem sich viele schwer tun. Hast du eine Definition von normal, an der du dich irgendwie ausrichtest? Oder worauf zielte dieser Plattentitel ab?
Ja, also vorweg, also der Titel ist eigentlich, der ist ziemlich ambivalent und wir haben ihn auch deswegen ausgewählt, weil er irgendwie gleichzeitig so nichts bedeutet. Das ist ja total, total die leere Phrase so, aber irgendwie trotzdem in uns allen vielleicht auf verschiedene Arten und so oder Ausführungen, aber so sehr recht starke Gefühle hervorgerufen hat. Ich weiß nicht, also ich kann sagen, für mich ist normal, glaube ich, so. Es ist schon so ein Satz, den ich mir öfter halt mal so gesagt habe, ne, im inneren Monolog, so in den letzten Jahren, dass man so feststellt, ah, okay, das ist jetzt normal, so. Und es ist oft eher negativ konnotiert, aber es könnte natürlich auch total positiv konnotiert sein. Ich glaube, normal ist so in meinen Augen irgendwie was, was man einfach nicht weiter hinterfragt. Aus dem Grund, dass man vielleicht, sagen wir mal, damit überfordert ist und dann aufgegeben hat, es zu hinterfragen. Oder ganz froh ist, dass es eben irgendwie so, vielleicht kann man auch sagen, alltäglich geworden ist oder so. Oder ins Unterbewusstsein oder ja, so in so eine, irgendwie in so eine Hintergrundgeschehen gerückt ist, was sozusagen keinen aktiven, also ich denke darüber nicht mehr so aktiv nach, so in meinem Alltag. Dann ist es normal.
Ja, so ist es halt nicht.
So genau, so ist es halt, ja, so kann man so auch ein bisschen, ist ja so wie so ein bisschen Resignation irgendwie, also ist jetzt so, kann man jetzt auch nichts machen. Und ich finde, ja, eigentlich, also das hat total viele Richtungen, die man das weitererzählen kann. Das fanden wir irgendwie ganz cool an diesem Satz. Weil man kann auch Schweiß auf der Stirn bekommen, wenn man den so liest und so sagt, oh, stimmt, oh. Also, obwohl, wie gesagt, man fühlt sich eigentlich also man befüllt sich das inhaltlich total selbst in dem Moment.
Deshalb wahrscheinlich auch schwarz-weiß, ne? Nehme ich an, die Farben.
Ja, also genau, dieses Artwork, diese Idee lag dann so nahe, war das so ein, ja, irgendwie hat uns das an so ein paar dieser, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel dieses Yoko Ono, John Lennon, diese Aktion kennst mit dem War is Over, ist ja auch so ähnlicher Stil, ne? Und irgendwie ist es auch so ein bisschen, finde ich, ehrlicherweise auch so eine leere Phrase. The war is over if you want it, so. Jetzt könnte man vielleicht sogar umdrehen und sagen, der Krieg geht los, wenn ihr Bock habt, so ungefähr. Warten ja auch einige drauf. Es gibt diesen Film von Carpenter, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, oder They Live auf Englisch. Also unser Held bekommt eine Sonnenbrille und wenn er die aufsetzt, sieht er die Welt, wie sie wirklich ist und die ist halt bevölkert von bösen Außerirdischen und alle Werbung sind eigentlich nur. Also alle Werbebotschaften sind eigentlich nur Gehorche und kaufe und konsumiere und so weiter. Und dann steht es halt irgendwie. Man kennt, glaube ich, diese Bilder, selbst von dem Film nicht kennt. Und daran haben wir uns so ein bisschen orientiert, weil dieser Spruch oder Satz oder Titel sich irgendwie dafür eignet, eben so groß an der Häuserwand geschrieben zu werden. Irgendwie. Das haben wir natürlich nicht wirklich umsetzen können, leider. Da fehlte uns so ein bisschen das Budget. Das hätten Kraftclub vielleicht machen können oder so, aber ja. So wollten wir es zumindest ästhetisch aussehen lassen. Deswegen.
Es läuft alles so ein bisschen auch unter dem, oder wird so flankiert vom Älterwerden, von Erfahrung kriegen, auch jetzt, was du mit Carpenter gesagt hast, und von diesem, ja, wenn du es weißt, dann weißt du es, ne? Also dann kannst du die, das halt, man hat halt, glaube ich, in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht, einmal so kollektiv als Gesellschaft und wahrscheinlich auch jeder für sich,
Ja,
von
total, ja.
denen man sich wünschen würde, vielleicht wäre es besser gewesen, ich wüsste, hätte sie nicht gemacht und wüsste es nicht. Und andersrum ist man natürlich auch froh drüber irgendwie. So habe ich das auch verstanden. Das Album zerrt auch, finde ich, so an einem bisschen. Man weiß immer nicht so genau, deine Stimme hat was sehr Beruhigendes. Manchmal gibt es dann so Ausbrüche, aber man weiß nicht so genau, auf welche Seite willst du einen ziehen? Auf diese, so ist es halt, oder auf diese, hey, guck mal, das ist jetzt normal. Willst du es wirklich, dass das normal ist? Das fand ich interessant an der Platte. Hast du gut umgesetzt.
Ja, ich glaube, sowas entsteht, also danke, aber ich glaube, sowas entsteht auch voll oft einfach im Prozess, ne? Also wir machen uns da selten irgendwie einen krassen Plan. Und auch sowas wie so die Auswahl des Titels kommt dann eher später zustande. Wobei ich glaube, in dem Fall war das sogar echt so, dass wir den Titel relativ früh hatten. Ich war mir sicher, dass das sich auch eigentlich relativ egal, eben dadurch, dass er so offen ist. Wenn ich Texte schreibe, schreibe ich sowieso automatisch über meine aktuelleren Gedankengänge. Also ich denke mir dann auch selten irgendwas völlig Fremdes oder so aus. Ist ja auch, könnte man ja auch sagen, ist ja vielleicht eine Technik, die man verwenden könnte, dass man jetzt aus der Perspektive von einem Kind im Mittelalter schreibt oder sowas. Aber das mache ich halt irgendwie eher nicht. Und dadurch dachten wir schon, ja, das wird schon alles am Ende irgendwie zusammenpassen. Es hat immer zusammengepasst, weil das ist ja auch irgendwie das Interessante, wenn man so ein Album macht, dann kommt es schon irgendwie aus einem Guss, auch wenn es einen, wie du meinst, vielleicht so hin und her zieht. Aber vielleicht wird das dann halt einfach Teil der Erfahrung oder des Konzepts oder so. Darauf kann man sich, finde ich, immer verlassen. Oder zumindest wir bisher.
Das heißt, der Opener Limbo Number 5, der ja schon, das wäre jetzt nämlich eine Frage gewesen, ob der aus Sicht der Band geschrieben ist oder aus deiner Sicht oder aus Sicht der Menschheit, da geht's ja, da fallen so Sätze wie, ich dachte nicht, dass wir so weit schaffen oder ich freue mich, wenn die Medizin endlich wirkt. Das heißt, das ist dann schon auf dein Innenleben fokussiert gewesen in dem Moment.
Ja, also das würde ich schon sagen, ist eigentlich relativ oft so, ja, sagt man ja immer so salopp daher, so persönliche Erfahrungen oder persönliche Gedanken. Aber ja, klar, das lässt sich wahrscheinlich dann trotzdem, also ich denke, das ist trotzdem vielleicht für die eine oder andere Person dann halt auch nachvollziehbar oder wie du meinst, sogar so gesellschaftlich anwendbar oder so. Das kann schon gut sein. Also es ist ja eh auch immer ganz interessant, finde ich, wie manchmal dann doch eben wie heißt es, so eine Shared Consciousness, also so ein geteiltes Bewusstsein oder eben Unterbewusstsein entsteht durch so ein Zeitgeist, kann man das ja auch nennen. Keine Ahnung, mir ist es letztens oder aufgefallen, wir waren im Kino und haben uns diesen neuen Ari Aster-Film Eddington angeguckt. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Und das war so ganz witzig, das war dann sozusagen der dritte, würde ich sagen, Film in kürzerer Zeit, der rausgekommen ist von so einem ziemlich bekannten Genre-Regisseur, der irgendwie genau gleich, also das sind so drei Filme, die sind so relativ gleich aufgebaut und haben so eine ähnliche Message, wenn man das so nennen will, oder so ein ähnliches Thema. Und es wäre zum einen One Battle After Another, dann Bogonia und dann eben dieser Eddington. Und ich fand das so interessant, weil die eigentlich alle drei so ein bisschen um das, ja auch diesen Zeitgeist sich drehen und total ähnliche so Beats haben. Also die haben so total ähnliche Momente und irgendwie auch so total ähnliche Fragen, die die aufwerfen und so. Und ich dachte in dem Moment auch so, es geht in den Filmen gleichzeitig auch ein bisschen darum, dass irgendwie die ganze Menschheit so vereinzelt. Und dann ist aber irgendwie beweisen die wiederum, dass eigentlich doch, also gerade in Eddington zum Beispiel geht es voll viel darum, dass so Medien viel mehr unser Leben bestimmen, als wir das jemals könnten, sozusagen. Also unsere eigenen Handlungen sind meistens rein performativ und das eigentliche Geschehen wird irgendwie so gelenkt, quasi. Aber jetzt nicht durch irgendwie weiß nicht, so eine kabale Untergrundbewegung oder so, sondern einfach durch dieses mediale Miteinander, was irgendwie so ein Eigenleben entwickelt und dann wissen quasi schon irgendwelche Datenanalysten ein Jahr vorher, wie jeder einzelne Mensch von uns reagieren wird auf bestimmte Reize und so weiter. Und so ein bisschen habe ich so zumindest den Film verstanden. Und es war ganz witzig, weil das geht, wie gesagt, einerseits darum, aber diese drei Filme, die so super ähnlich sind, beweisen genau auch, dass es irgendwie so ist, weil wahrscheinlich jeder von diesen Regisseuren sich gedacht hat, oh, jetzt mache ich mal einen richtig geilen Film, da kommt kein anderer drauf. Keine Ahnung, so ein bisschen dieses, weiß nicht, ob sie es gedacht haben. Ich glaube, die haben auch teilweise gegenseitig da finanziell unterstützt bei den Filmen sogar und so, aber fand ich trotzdem interessant. Also das gibt ja immer mal wieder so Phänomene. Und genauso ist es dann wahrscheinlich auch, wenn ich was so auf persönlichen Erfahrungen beruht, natürlich dann wahrscheinlich auch irgendwie auf der persönlichen Erfahrung von ganz vielen anderen beruht, weil wir irgendwie alle durch die gleiche Zeit gehen und auch wenn wir alle so immer weiter uns voneinander so zu entfernen scheinen, gibt es ja da doch irgendwie gewisse Gemeinsamkeiten, was ja voll logisch ist, aber ich glaube, das vergisst man total häufig.
Es gibt jetzt so eine neue Serie, ich habe sie noch nicht geschaut, vielleicht hast du schon davon gehört, Pluribus heißt die. Und da geht es eben auch darum, so eine postapokalyptische Szenerie, dass sich die ganze Menschheit ein Gedächtnis teilt, also ein Empfinden.
Ah, okay. Ich habe die tatsächlich noch nicht gesehen und habe auch noch nicht so geguckt, worum es da geht, weil ich das gerne mal nur gehört, dass sie gut sein
Ja, ich
soll.
habe es auch gehört, habe es auch noch nicht geguckt, aber das geht auch wieder
Okay.
so in die Richtung. Aber ich finde es angenehm bei dir und das jetzt besonders bei so einem Text oder generell finde ich es immer angenehmer, wenn jemand aus der Ego-Perspektive schreibt, weil du gibst dann so ein bisschen was vor und dann kann man sich damit entweder assoziieren oder nicht. Und ich finde es immer unangenehm, wenn, also wenn du es jetzt in ansprechend geschrieben hättest, so wir denken oder wir hätten nicht gedacht, dann finde ich, ist so eine Ebene zwischendrin, die mich beim Zuhören so, die es mir schwieriger macht, mich damit zu verbinden. Also ein Ich finde ich angenehmer als ein Wir.
Ja, wobei ich glaube auch, es gibt so ein paar Texte, wo ich dann zumindest mal probiert habe, so auch irgendwie irgendwie aufzufordern, quasi, ne? Wobei das auch immer natürlich irgendwie so auch eigentlich am ehesten an mich selbst gerichtet ist. Und dann vielleicht genau auch wieder so als Angebot im Raum steht und nicht so, ich weiß es besser, ihr müsst das machen und so. Also so schreibe ich Regeln dann doch auch nicht, aber. Ja, ich glaube, viele Texte würden sich jetzt auch zumindest erstmal so lesen als so irgendwie in so einem Imperativ, aber genau, es ist eher immer dann doch wieder an mich selbst gerichtet, ja.
Was bei mir auch sofort was ausgelöst hat, war der Song Song on the Radio. Einfach mit so einer ganz simplen Zeile, der so Song on the Radio gives me hope and it makes me smile. Und ich dachte mir sofort, ja, das ist dieser Zauber vom Radio, dass du gefunden wirst von dem Song. Du machst den an. Und auf einmal passt er zu deiner Situation oder löst irgendwas in dir aus.
Ich finde, man kann das auch auf verschiedene Arten lesen, wenn man da so tiefer reingeht. Der Text um diesen Refrain herum ist ja auch eher ziemlich nihilistisch so. Und dann kommt das auf einmal so unverhofft. Und ich finde, einerseits genau, könnte es so sein, wie du sagst, klar, es ist ja irgendwie so, das Radio ist ja genau eben dieses, in so einer Zeit, wo alles immer verfügbar ist, ist das Radio sowas, wo man sich einfach berieseln lässt. Und es ist kuratiert. Und ich glaube, mal abgesehen davon, dass sowas wieder an Bedeutung gewinnt, also Leute wollen ja überhaupt gar nicht diese krasse Freiheit, alles selber entscheiden zu müssen und so. Und ich glaube, das tut auch gar niemandem so richtig gut. Und das merkt man ja auch politisch, dass man, also dass sich, glaube ich, so gesamtgesellschaftlich wieder vieles auf so einen eher so einen konservativen, ja, auf so starke Führung wieder so zurückbesinnt und so, weil einfach dieses Eigenverantwortungsthema, das funktioniert nicht so ganz, wenn man jemanden nichts an die Hand gibt. Also du kannst nicht sagen, entscheid mal über den Rest deines Lebens, wenn du 12 Jahre alt bist in der Schule oder so, ohne dass man irgendwas bekommt, wo anhand dessen man es entscheiden kann, so. Und ich finde, das Radio ist auch so ein gutes Symbol dafür, weil es halt irgendwie, ich höre echt gerne Radio, aber wenn ich ehrlich bin, 90% der Zeit ärgere ich mich darüber, was da läuft. Aber ich glaube, das ist vielleicht irgendwie auch, ja, was du meinst, der Zauber des Radios. Irgendwann kommt dann der Song oder so aus der Jugend, der einen dann wieder zurückwirft oder ein neuer Song, der total cool ist oder so. Und dann hat man auf einmal das Gefühl, krass, das ist ja doch, es funktioniert ja doch so. Obwohl man weiß nicht, die 3 Tage davor sich die ganze Zeit darüber aufgeregt hat, was für eine Scheiße, wer moderiert da, was erzählen die für einen Mist. Die Nachrichten lügen mich an, die lassen Dinge aus, weil sie irgendwie eine Agenda verfolgen und so weiter. Und dann kommt auf einmal irgendwann so ein Song, wo man denkt, ah, wir sind doch alle, wir hören jetzt gerade alle diesen Song und ja. Also es ist ja, es ist auch ein bisschen zwiespältig, finde ich.
Gebe ich dir auf jeden Fall total recht. Manchmal, das müssen noch nicht mal aktuelle Songs sein, aber manchmal gibt es einen Song, den habe ich wirklich so beim Durchschalten im Radio entdeckt und es ist einfach super. Wäre das was für dich, so eine Radioshow zu hosten?
Oh ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, würde mich jetzt da nicht aktiv drum bemühen, weil ich glaube, da gibt es Leute, die das vielleicht nicht besser können. Aber wenn ich gefragt werden würde, würde ich es wahrscheinlich mal probieren, ja. Ich höre immer ganz gerne so Sendungen von irgendwelchen Leuten, die einfach so, ja, wie Musik rauskramen aus irgendwelchen Untiefen der Musikgeschichte und dann so Themensendungen dazu machen. Ich glaube, so am Zahn der Zeit bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so.
Es gab mal eine tolle Reihe mit Roger Willemsen. Ich weiß nicht, ob dir da was sagt.
Also ja, der Name, ja.
Der hatte damals immer Roger legt seine liebsten Jazzplatten auf. Dann hat er immer davor was erzählt. Und da waren wirklich auch moderne Sachen dabei, aber natürlich auch ganz alte Sachen. Und sobald der wirklich die Nadel, und der hat es wirklich so gemacht, auf die Platte draufgelegt hat und der Song fing an, war das so eine richtige Magie. Und ich finde, das können leider wenig Radiomoderatoren oder Moderatorinnen irgendwie noch rüberbringen, dass man das Gefühl hat, sie haben wirklich ein Gefühl für Musik. Ich habe zum Beispiel jetzt ein gutes Beispiel bei euch aus Berlin, Christiane Falk kennst du natürlich, ist eine große Ausnahme. Die habe ich dieses Jahr zufällig auf einem Festival gesehen und dann siehst du ja auch, wie sich so eine Person auf einem Konzert verhält und merkst ja dann schon, okay, da ist wahres Interesse für die Musik und für das Hintendran oder da ist jetzt einfach auch einer, der nur labern will. Ich glaube, das gibt es ja auch oft.
Ja, doch, bestimmt. Aber das sind ja auch wahrscheinlich die verschiedenen Stärken oder so. Manche sind halt Nerds und können vielleicht noch gut erzählen. Manche sind nur Nerds, manche können nur gut erzählen. Ich glaube, also mir persönlich ist es dann auch auf jeden Fall, bin ich auch ja so Team Nerd ja, zeig mir mal irgendwie was aus deiner Nische, so irgendwas, was ich nicht kenne. Ich glaube, da, also ja, das ist so ein bisschen für mich, auch wenn ich jetzt Radio anmache, will ich zumindest auch immer eigentlich nicht irgendwie, also ich will überrascht werden und so. Es geht, man muss ja auch nicht jetzt, ich denke immer jetzt auch an Radio 1 oder sowas, ne? Aber es gibt ja auch Webradios, wenn sich sowas wie NTS oder so, wo irgendwie 24/7 auch kuratierte Sendungen laufen. Da geht es in alle möglichen Richtungen. Auch das ist ja irgendwie eine Form von Radio. Es ist
Ja, und es
halt.
gibt ja auch einfach diese Ikonen, wo du weißt als Bands, wenn die mich hören und wenn die mich gut finden und in ihrer Sendung spielen, dann hat das einen richtigen Effekt. Gibt's ja gerade
Klar,
in
auch, ja.
England so viele, auch jetzt Iggy Pop ist da ganz groß mit dabei, irgendwelche jungen Bands rauszukramen, die gerade so auf dem Sprung sind. Das und gibt denen damit dann einen Schub, das ist natürlich auch super.
Stimme ich zu, also so als Multiplikator ist natürlich das Radio auch immer noch relevant. Wahrscheinlich auch, weil es eben so konzentriert ist. Kann man natürlich auch wieder sagen, es ist auch wieder schlecht, weil es nicht eben nicht demokratisch oder so ist. Na, da entscheidet halt wieder Iggy Pop, wen er groß macht und nicht die breite Masse oder so. Aber ja, klar, irgendwie so, solche Sachen sind trotzdem irgendwie, finde ich, nach wie vor irgendwie wichtig.
Wo hast du denn dann die Info oder wie bist du an die Geschichte gekommen über die Orca-Wale, die ja quasi die Basis für euren Song Orca Whale bilden, die seit mehreren Jahren an den Küsten von Portugal, Spanien und das dritte weiß ich nicht mehr, gezielt Yachten zum Kentern bringen? Wo hast du davon gehört?
Ich denke irgendwo auf Social Media einfach. Also es ist einfach so ein. Ich musste auch tatsächlich dann erstmal mir wirklich dazu irgendwelche Zeitungsartikel oder so anschauen, weil ich immer nur das irgendwie in so einer Meme-Form kannte. Also es hat sich irgendwie so als Meme verbreitet. Und ich habe dann irgendwann geschnallt, ah ja, das ist also scheinbar wirklich passiert. Das ist jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, die dritte Verkünstung von irgendwelchen Symbolen, sondern wirklich, also es haben wirklich diese Tiere dort Boote zum Sinken gebracht und wohl auch, man weiß es nicht so genau warum, ne? Ich glaube, es könnte sein, dass es irgendwie so ein, weiß nicht, es gab irgendwie so eine Art Anführerin, die dann den Jüngeren sagt, die sollen das mal machen, das ist wie so eine Mutprobe oder so ein Spiel oder die haben sich wirklich bedroht gefühlt von diesen Booten, das weiß man irgendwie, glaube ich, bis heute nicht ganz. Aber ich fand, es war irgendwie, das war eine total abgefahrene Story. Und wenn man es weiterspinnt, dieses Eat the Rich-Thema wirklich so buchstäblich umzusetzen, fand ich irgendwie cool, weil mich das auch mittlerweile so. Es gab übrigens auch im Radio, wurden wir ja besprochen bei Radio 1, und da wurde sich darüber beschwert, dass diese Eat the Rich-Zeile sehr, sehr, sehr cringe und plakativ ist.
War das bei MC Lücke?
Nee, davor noch in
Ah,
diesem
okay.
Quartett. Und ich finde aber, ehrlich gesagt, ich finde diesen Spruch auch sau cringe, wie er halt verwendet wird, weil das ja mittlerweile eben irgendwie auch nicht mehr bedeutet, als besteuert mal irgendwie CEOs mit 1% mehr oder Milliardäre oder sowas. Es hat ja mal wirklich ein, ich glaube, es ist von Rousseau gewesen eigentlich oder so, ursprünglich, der dann auch meinte, wenn die Armen nichts mehr zu essen haben, essen sie halt die Reichen. Und es ist ja ein morbides Bild. Und hat ja nicht viel mit irgendeiner Steuerreform zu tun. Und ich fand in diesem Fall, wir sind auch gelernt, dass es Delfine und keine Wale sind, die heißen zwar Wale, aber dass diese Delfine da jetzt wirklich diese Boote kentern, ich glaube, die haben noch niemanden gefressen. Wie gesagt, man weiß ja nicht so richtig, wozu die es machen. Und ich finde, es gibt dem Ganzen auf einmal nochmal so einen Ja, so eine Buchstäblichkeit, die hat mir irgendwie gefallen.
Grundsätzlich hat es mir auch gefallen, bis du jetzt eben gesagt hast, das sind Delfine. Delfine finde ich nämlich ein bisschen gruselig.
Ja, ich glaube, das ist aber auch irgendwie nur die Gattung oder so, ne? Also, da kenne ich mich auch leider überhaupt nicht aus, woran man sowas festmacht oder so, biologisch oder wissenschaftlich.
Ihr habt ja aber noch so eine Art Quote mit dazu gegeben, als ihr damals die Single zur Orca Whale veröffentlicht habt. Übrigens einer der stärksten Songs auf der Platte, den man wirklich, wenn man den, glaube ich, einmal gehört hat, kriegt man den nie wieder raus. Und zwar habt ihr gesagt, wirksamerer Aktivismus, als uns allen selbst mit sehr viel Planung möglich ist, vor allem ohne dafür als Terrorist oder Terroristin verknackt zu werden. Das heißt, du hast Aktivismus nicht per se gleichgesetzt mit wirksam. Was ich auch so ein bisschen so empfinde. Hast du da
Ja.
ein Positiv-Negativ-Beispiel dafür?
Na, also es ist ja grundsätzlich so, dass wenn, also sobald, es gibt ja diesen auch etwas abgedroschenen Spruch, wenn es was bringen würde, wär's illegal, oder? Sagt man nicht
Hm.
so?
Ich weiß nicht, in
Ich
Berlin
glaube,
vielleicht.
so dass man so merkt, sobald irgendwie wirklich jemand, da muss ich jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen zugeben, dass ich da diese Terminologie noch nicht so ganz drin habe, ob man das Aktivismus nennt, aber sowas wie Seenotrettung, ja. Es ist ja im Prinzip, es ist ja kriminalisiert, so. Und da hilft man ja wirklich Menschen direkt und wird dafür dann eben bestraft. Oder, also es gibt wahrscheinlich viele Beispiele. Ich habe so irgendwie zunehmend den Eindruck, dass eigentlich diese ganzen Protestformen oder auch so symbolischer Aktivismus oder sowas, das kann ein Bewusstsein schaffen, aber eigentlich solange man da ja nicht bei gestört wird, zum Beispiel von der Regierung oder der Polizei oder so, weiß man eigentlich, dass es ja komplett wirkungslos ist. Also, es ist ja vielleicht auch ein bisschen, es mag von Fall zu Fall mal irgendwie unterschiedlich sein, aber so selbst sowas wie ein organisierter Boykott, wovon ich persönlich nicht so viel halte, weil es eigentlich in der Regel im allerbesten Fall auf irgendein Problem, ein systematisches Problem aufmerksam macht, aber das Problem ja überhaupt nicht anpackt. Ist ja, also es wird ja auch zum Teil versucht zu kriminalisieren, ne? Also gibt es unzählige Beispiele, aber wenn Leute dazu aufrufen, bestimmte Produkte nicht mehr zu kaufen, gibt es durchaus aus Regierungsrichtung Stimmen, die es halt ja, bestrafen möchten. Das finde ich absurd. Also, aber daran merkt man dann bringt es vielleicht, in dem Moment bringt es vielleicht sogar ein bisschen was, weil da hat jemand Angst, dass da irgendwie Veränderungen durch eintritt. Und deswegen, und ich finde so, Boote absaufen zu lassen, würde ja als Erdenbürger, als menschlicher Erdenbürger, also wäre es ja eine krasse Straftat. Und diese Wale werden ja nicht ins Gefängnis gesteckt dafür oder müssen Unsummen an Geld aufbringen, um das zu kompensieren oder so. Deswegen fand ich das irgendwie. Also sie machen es ja auch überhaupt nicht für uns. Also wofür auch immer sie es machen, aber auf jeden Fall nicht, um irgendwie die Menschheit zu retten oder so. Aber genau, es ist trotzdem irgendwie, man lässt sie natürlich machen, weil es Tiere sind, die sind nicht Teil unseres Systems eben.
Ja, also Aktivismus an sich ist in der Definition relativ harmlos, einfach nur zielstrebiges Handeln, Betätigungsdrang. Was halt vorne dran sitzt, ist wahrscheinlich entscheidend, politischer Aktivismus und, was du halt vorne dran setzt. Aber du hast eben was total Interessantes gesagt, und ich glaube, das ist auch so der Punkt, warum man das macht. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja so, dass du sagtest, so nach dem Motto, solange sich niemand daran stört, ist es eigentlich kein richtiger Aktivismus, weil dann ist es ja noch im Rahmen so, ne?
Ja, also ja, so ist es ja im Prinzip, ne? Also man merkt richtig, wenn dadurch legitimiert sich ja zum Beispiel auch so eine politische Ordnung, die sagen, guck mal, wir lassen euch doch hier demonstrieren, ihr könnt doch hier die Schilder hochhalten und laut schreien und so. Da können wir doch nicht irgendwie diktatorische Tendenzen haben, wenn es so ist. Und ihr dürft doch alles sagen, was ihr wollt. Ich meine, jetzt ist es ja nun auch häufiger so, dass da einfach friedliche Demonstrationen umgeknüppelt werden. Und ich würde trotzdem sagen, das ist wahrscheinlich viel mehr noch so, anstatt aus wirklicher Angst, dass diese Proteste irgendwas bewirken, ist es eher so eine Machtdemonstration. Aber genau, also man merkt eigentlich, sobald irgendwie, also sag ich mal, die Anwendung von jeglicher Gegengewalt wird ja sofort bestraft mit noch viel stärkerer Gewalt und also von staatlicher Seite. Aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen, es bringt alles nichts oder so. Aber ich finde, man muss sich da so ein bisschen bewusst werden, dass eigentlich der Aktivismus, den man so mehr oder weniger ungestört betreiben darf, also auch was so im Kunstbereich oder so abläuft, ne? Das ist alles, legitimiert am Ende eigentlich alles das System, was man kritisiert in den häufigsten Fällen. Also dieses System, ja, das stärkt sich dadurch sozusagen selbst, indem es sagt, guck, ja, guck, wir erlauben das.
Es wäre wirklich total interessant, mal rauszufinden, warum diese Tiere das machen. Ich würde es mal weiterleiten an einen Podcast, den ich höre, einen Telepathie-Podcast. Ernsthaft jetzt, sich mit so Tieren Kontakt aufnehmen, würde mich wirklich mal interessieren, weil natürlich, das steht jetzt nur symbolisch, aber man kommt dann mit diesem Eat the Rich, aber wahrscheinlich hat es irgendwelche anderen Gründe. Das ist ja nur eine Metapher für das, was ihr eigentlich damit unterstützen wolltet.
Genau. Also wie gesagt, wir wissen alle nicht, warum die das machen, aber es passiert. Und man kann es definitiv irgendwie für so ein. Ich meine, wir machen Kunst, ne? Das ist alles pure Symbolik. Und ich habe in letzter Zeit ist auch dieses Wort performativ ganz in geworden in so einem negativen Kontext. Also Kunst ist in sich performativ. Also alles, was wir machen, ist reiner Ausdruck so. Und ich finde, da ist sowas auf jeden Fall legitim. Obwohl, also einfach mal diesen Tieren irgendwie eine Intention zu unterstellen oder so.
Ich würde gerne mal aufs Musikalische eingehen. Wie gesagt, das ist ein Hammer-Song. Und jetzt komme ich mit Billy Talent und wahrscheinlich denkst du, oh nee, die fragt mich jetzt nicht schon wieder, wie es war, mit Billy Talent auf Tour zu sein. Da habt ihr was losgetreten. War wirklich in jedem Interview danach. Wie war das eigentlich? Aber was ich, wo ich jetzt eine Parallele sehe, ist, oder ich sag mal so, Ian Desar ist ja ein Ausnahmegitarrist. Was der da alleine für Billy Talent kreiert
Ja.
und wie er die Songs dominiert, finde ich Hammer. Und wer versucht hat, mal seine Sachen nachzuspielen und jetzt so semi-talentiert ist wie ich, der merkt, dass er richtig was drauf hat. Jetzt bist du auch der einzige Gitarrist der Band. Gab es da irgendeinen Austausch?
Ja, also wir haben uns jetzt nicht krass unterhalten oder so. Ich glaube, ich bin auch da eher nicht, ich bin da vielleicht zu schüchtern oder so zu irgendwie andere MusikerInnen irgendwie viel, dolle auszufragen über ihre Tipps und Tricks. Ich habe mir aber so sein Setup und so angeguckt natürlich und so.
Ja.
Aber das ist ja häufig immer nur ein ganz kleiner Teil des Rezepts. Also ich glaube einfach, die Songs von denen sind einfach saugut arrangiert. Das ist, glaube ich, immer das Geheimnis, warum sowas total gut funktioniert, auch mit einer Gitarre. Also die tragen sich wirklich extrem gut. Wird vielleicht auch jetzt ein bisschen nerdig für viele, aber so. Also dafür, dass es wirklich nur drei Instrumente sind wie bei uns, ja. Also ich habe immer noch einen Sänger sozusagen, sehr viele Mitglieder, aber das klingt so voll und die benutzen auf jeden Fall kein Playback oder irgendwas. Es ist einfach eine Frage des Arrangements. Das ist sehr, sehr, sehr clever gemacht. Und ich finde, es ist eine große Kunst, mit wenig viel zu erreichen. Finde ich irgendwie immer sehr viel beeindruckender, als wenn irgendwie einfach ganz viel passiert und alle machen immer nur so ein bisschen was und so.
Also ist es ein Anspruch, den du für dich jetzt verfolgen würdest als Musiker, dass du sagst, ich
Ja.
versuch's so weit wie es geht runterzunagen und zu reduzieren, um eben es auch alleine noch bringen zu können. Das darf man ja auch nicht vergessen, um es auf der Bühne bringen zu können und um einfach
Ja.
mit dem kleinsten Aufwand den größten Effekt zu erzielen.
Also total, ja. Es ist auf jeden Fall die große Herausforderung. Wir haben uns ja da mit dieser Besetzung und so ja auch irgendwie so diese Limitierung gesetzt, dass man eben nicht halt die klassischen zwei Gitarrenspuren schreiben kann, weil es einfach nicht umsetzbar ist. So. Also mittlerweile haben wir auch, also wir haben es eigentlich vom ersten Tag an gehabt, auch mal so ein bisschen additional Soundscapes in den Songs gehabt, so, die Tore dann über so einen Sampler abfeuert. Und es ist jetzt auch so nochmal ein bisschen, gerade jetzt im letzten Album, auch nochmal ein bisschen mehr ausgebaut worden, sodass wir jetzt auch echt Songs haben, wo echt viel passiert, bis auf unsere, ich nenne es mal akustischen Instrumente. Aber halt sowas wie, ja, ne, also ja, die Gitarrenspur ist trotzdem die Gitarrenspur und der Bass ist trotzdem der Bass und so weiter. Und es bringt trotzdem immer noch eine krasse Herausforderung mit sich. Also, dass wir eben zum Beispiel nicht drei Gitarristen haben oder drei Sänger oder so. Und damit muss man irgendwie arbeiten. Ich finde, ja, das ist auf jeden Fall, da kann man sich dann, oder muss man sich dann auch mal ein bisschen was abgucken und so. Und das habe ich definitiv auch schon häufiger gemacht.
Ich habe mir das Wort Minimalprinzip tatsächlich für im Hinblick auf eure Videos aufgeschrieben, weil ich finde, ihr habt eigentlich keine großartige Storyline, die jetzt mega komplex ist. Ihr habt auch keine Verkleidung oder sowas. Das ist alles immer sehr roh. Und es sind eigentlich auch simple Ideen. Und teilweise auch wirklich fast schon Klischees, wie jetzt gerade in Limbo Number 5, wirklich so die Band spielen und außenrum sind Leute, die drauf abgehen. Aber irgendwie kriegt ihr das immer wieder hin, das so durch Schnitte, Color Grading, Übergänge auch mit dieser Typo, die ihr da ja immer wieder neu erschafft, dass es was Besonderes ist. Liegt das an der Kohle, dass ihr sagt, wir müssen aus dem, was wir haben, was machen? Oder ist es auch darauf zurückzuführen, dass es eher simpel sein soll?
Ja, also total viel, also da spielt total viel mit rein, warum die Videos so aussehen, wie sie aussehen. Also ja, erstmal ist es so, dass wie gesagt, diesen sehr langen Promotion-Zeitraum vorm Album-Release hatten, mit dem wir, also auf den wir uns dann da irgendwie verständigt haben mit unserem Vertrieb. Und da muss man ja diese Zeit irgendwie ausfüllen. Das heißt, man muss dann relativ viele Singles rausbringen. Die haben uns sogar noch mehr aufheizen wollen. Wir haben uns schon runtergehandelt. Und dann hat man aber, ja, dann kommt man irgendwie auf die Budgetfrage und dann muss man halt einsehen, dass man eben nicht, keine Ahnung, 5 vollwertige Videos drehen kann mit Crew und so weiter. Das haben wir beim letzten Album, glaube ich, da haben wir ein oder zwei Videos so gedreht und das hat auf jeden Fall doppelt so viel gekostet, glaube ich, wie wir diesmal für alles zur Verfügung hatten. Und genau, und dann haben wir überlegt, wie man das halt irgendwie clever löst. Und eigentlich war die Idee, eine Fake-Live-Session aufzunehmen. Weil das ist irgendwie auch was gefühlt mich zumindest irgendwie gerade interessiert. Wenn ich eine neue Band entdecke, gucke ich mir immer so eine Live-Session an, sofern die eine haben. Oder irgendwas, was so aussieht wie eine. Das ist ja meistens auch gar nicht so richtig live, ne? Also, ich weiß nicht, so KEXP oder Tiny Desk, das wird noch irgendwie live sein. Aber, weil die es ja auch übertragen und so, aber die meisten dieser Live-Sessions, die man findet, sind aufgezeichnet und da sind 50 Takes und keine Ahnung was und teilweise zusammengeschnippelt und so und teilweise nachbearbeitet und alles. Aber es ist ja trotzdem, man kriegt man einen Eindruck von dieser Band, wie sie live ist und das wollten wir auf jeden Fall rüberbringen. Und dann haben wir aber gemerkt, okay, diese so richtig eine Live-Session aufnehmen ist auch wieder sehr aufwendig. Und dann haben wir das halt mit Emilia, die auch unsere Tour-Videografin, Fotografin war auf den letzten Touren, haben wir dann halt irgendwie diese ganzen Videos so ausgearbeitet. Und sie hat es ja dann auch alles geschnitten und so, deswegen sieht das auch so cool aus. Ja, so sind die entstanden. Also es ist halt so eine Mischung aus, wir müssen viel machen mit wenig Geld und die Idee war, uns als Band zu zeigen und eben nicht irgendwie solche Narrative da aufzumachen, weil wir das Gefühl haben, es gucken nicht mal, also nicht mal wir gucken uns sowas noch an. Warum sollten wir dann sowas produzieren? Klar, es ist irgendwie gefaked und so, ne? Also ist auch Leuten dann sehr schnell aufgefallen, natürlich, dass es nicht echt live ist. Überraschung, aber es ist zumindest irgendwie hat es so diesen Vibe. Wie so ein klassisches Musik, wie so ein Performance-Musikvideo, ne? Band performt den Song, es gibt irgendeinen visuellen Cue und dann ist es das eigentlich auch schon.
So Fernsehshows gibt es eigentlich keine relevanten mehr, oder?
Nee.
Für Bands
Wirklich.
eurer Größe, wo man jetzt sagen kann, da kriegt man eine Plattform, da kann man auftreten.
Nee, ich glaube, es hatte bei uns auch gar kein, es war gar kein Thema, tatsächlich. Gibt ja noch diese, ich war lange, lange, lange nicht mehr bei Burger King oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da immer noch so Musikfernsehen läuft. Es gibt ja so solche Sendungen noch. Aber ich glaube, da, also das hat für uns wirklich überhaupt keinen, da hat niemand gefragt, ob wir da irgendwas anliefern können oder so.
Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob du, weil du jetzt diese beiden Formate, Tiny Desk und KEXP genannt hast, da sieht man, wie die Bands wirklich spielen können. Und ich finde aber, es gibt doch Bands, die verlieren sich dann auf der großen Bühne oder umgekehrt. Die sind im Kleinen, so geht so, und auf einer großen Bühne können die total gut verbinden. Und ich
Ja.
glaube, gerade so eine Band wie Billy Talent, die ich jetzt zum Beispiel schon klein und groß gesehen habe, die können beides. Wenn ich jetzt an so eine Band denke wie Idols, ich habe die jetzt zwar schon auf Festivals gesehen, aber nicht in der Stärke, die sie jetzt haben. Und wenn ich da jetzt Bilder sehe, dann denke ich mir, oh, ich weiß nicht, ob da nicht so ein bisschen was verloren geht. Und dann gibt es andere Bands, und das sind eben die Bands, die da meistens im Radio laufen. Die siehst du dann auf einem Festival und denkst dir, ja gut, dieses Cheesy, das funktioniert aber jetzt so mit einer großen Masse, wenn irgendwie 70.000 es mitsingen, so Stichwort Rock am Ring, dann funktioniert es schon gut. Da schaut man sich dann manchmal was an und denkt, ach so, deshalb sind die. Jetzt verstehe ich's doch.
Ja, nee, da ist was dran. Also ja, diese Studio-Live-Sessions sind natürlich auch, außer dass da wahrscheinlich schon live gespielt wird, sind die ja nicht wirklich live. Das ist ja kein Konzert. Ich weiß nicht, bei Tiny Desk ist da so ein kleines Publikum, oder zumindest
Ja, manchmal.
irgendwer wird da schon stehen. Aber ja, ich glaube, genau, das ist, also es gibt wirklich diese Bands, finde ich auch, die sind dann da ultra uninteressant und funktionieren aber super gut mit ihrer Produktion oder so. Das ist ja auch total cool. Also ich finde, das ist jetzt auch nicht irgendwie verwerflich. So sind halt alle, haben halt eine andere Stärke oder einen anderen Fokus.
Wenn du eins von beiden aufgeben müsstest, singen oder Gitarre, was würdest du eher an den
Sofort.
Nagel?
Kann ich dir sofort sagen, singen.
Echt?
Ja. Ich wäre, also sobald, wär, ohne Witz, wenn sich jemand melden würde aus der, von den anderen beiden aus der Band. Ich bin auch immer so, also wir wollen ja nicht unbedingt noch eine Person in die Band holen, aber wenn ich ehrlich bin, das wäre meine erste Entscheidung, ey. Ich finde, singen, es stresst mich so unfassbar. Es macht mir Spaß und so. Also es ist jetzt nicht eine Qual für mich, aber auch gerade was so Touren angeht. Ich merke jetzt zum Beispiel auch, also in einer Woche geht unsere Tour los und mein Hals kratzt. Mir geht gerade der Arsch auf Grundeis. Es ist so ein, ich finde, es ist so ein immenser Stress. Also Touren, das kann wirklich bis zum Nervenzusammenbruch führen, wenn man singen muss auf einer Tour im Winter. Und ohne Witz, ich stelle mich auf eine Bühne mit 40 Grad Fieber und kann eine halbe Stunde am Tag aufrecht stehen. Ich würde Gitarre spielen, kein Problem. Aber man kann dann halt nicht mehr singen.
Ja.
Und das macht mich schon richtig fertig.
Ja, es hängt an dir letztendlich.
Ja, ist leider so. Es ist wirklich, es ist so. Es ist blöd, aber es, ja. Wenn meine Stimme abkackt, dann wird's schlecht. Wir haben mal eine Tour gespielt, da war ich extrem krank und wir haben die halt durchgezogen. Das ist kompletter Quatsch eigentlich. Also, weil ich finde das schon irgendwie, also ohne mich da jetzt meine Rolle da zu übertreiben in der Band, aber das ist schon wichtig. Und ich
Ja.
mache mir da auch schon, ich lege mir da auch schon ganz schön die Karten mit den ganzen, auch was das Arrangement der Vocals so angeht und wie wichtig die zum Teil werden für den Song und so. Ja, deswegen, also ich würde super gerne einfach nicht singen müssen. Das wäre definitiv, wenn es eine Möglichkeit gäbe.
Gibt es bestimmt bald mit KI, gar kein Problem.
Oh Gott,
Aber
oh Gott,
so
nein.
aus Sicht der Fans, ich stand wirklich, also ich war schon auf unzähligen Konzerten, wo wirklich die Person, die singen sollte, echt nicht abgeliefert hat. Also Bring Me the Horizon so generell war immer, auch gerade in den Anfangstagen. Ich war auch schon mal auf einem Konzert bei Drangsal, wo er total krank war. Also als Fan juckt einen das, glaube ich, nicht. Was ich schlimmer fand, so Dave Mustaine, der irgendwie besoffen so gegen die Boxen gespielt und gesungen hat, das fand ich unangenehmer. Aber für dich ist es halt super scheiße, weil es ist anstrengend, du hast den Druck und im schlimmsten Fall kann es auch echt halt dazu führen, dass du richtig Probleme mit deinen Stimmbändern kriegst und dann ist
Auch,
natürlich ein
ja. Ich finde, ich glaube, dieses Gefühl, nicht abliefern zu können. Wie gesagt, also an so einem Instrument kann man sich immer noch, da gibt es ja Medikamente, dann da rappelt man sich noch mal auf, so einmal. Das ist auch nicht geil. Ich will jetzt auch niemand, also ich will zum Beispiel Tore, tut mir auch leid, wenn er krank ist und Schlagzeug spielen muss. Und es wird definitiv auch schlechter und so, denke ich mal. Aber dieses, dass man wirklich merkt, man kriegt gar nicht mehr, gar nichts mehr gebacken, stimmlich. Das fühlt sich auch einfach an. Wenn die Leute zahlen ja auch Geld dafür und so, und es ist einfach ein sauschlechtes Gefühl. Also ich finde, das ist kaum durch irgendwas zu toppen, wie was für ein schlechtes Gewissen ich da kriege, wenn ich nicht richtig singen kann.
Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, war, was dir Singen bedeutet und wie es bei dir mit dem Singen angefangen hat. Hört sich aber jetzt so ein bisschen an wie, also ich weiß
Aus
zwar, dass,
Notwendigkeit.
ja, weil bei Fick Scheiße, da gab es da keinen Gesang, oder? Bei deiner,
Doch.
gab es da auch Gesang?
Ja, also das, für alle, das ist meine ganz erste Band gewesen, in die ich eingestiegen bin. Und da haben drei Leute gesungen. Gesungen, in
Aha,
Anführung,
okay, gut.
in Gänsefüßchen, ja.
Ja.
Aber da war es dann, da war es so, da machen wir irgendwie alle, ob man, ob, also da war es ja eh so, alle machen alles, aber können nichts. Das war so ein bisschen die Idee. Jetzt aber bei so einer Band wie Papst, da ist es halt schon, also mir ist es irgendwie schon wichtig, dass ich zumindest die Möglichkeit habe, stimmlich abliefern zu können und es dann eventuell noch daran liegt, wie ich gerade an dem Tag, wie meine Technik ist oder wie ich mich aufgewärmt habe. Das ist dann mein Problem, aber wenigstens nicht diese, so von vornherein, die Stimme ist einfach im Arsch. Du kannst, das wird jetzt einfach Kacke. Und dann ist es auch leider echt, ich singe ja auch in einem voll hohen Register. Es gibt ja durchaus so Bands, also auch wo du jetzt zum Beispiel Idols sagst, oder so dieser, oder dieser ganze Post-Punk-Kram, wo man eh super tief singt und eh kratzig und so und nicht besonders melodiös. Ich glaube, das verzeiht auch einiges mehr, als was ich mir da vorgenommen habe.
Wobei gerade die beiden großen Bands, mit denen man dich bzw. deinen Gesang vergleicht, also Placebo und Smashing Pumpkins, da finde ich, da lieferst du deutlich differenzierter ab, ehrlich gesagt. Deswegen, ich würde es mir, also ich würde es mir schlecht vorstellen, wenn du nicht mehr singen würdest. Deswegen bleib da mal gerne noch ein bisschen dran. Das
Aber
macht Sinn.
ich hab letztens die Smashing Pumpkins gesehen. Ich bin, das war nämlich auch, weil Drangsal Vorband waren und dann ging ja so Gästelistemäßig was. Weil ich bin nicht der größte Fan der Band, aber ich muss echt sagen, das hat mich richtig, richtig umgehauen. Und gerade stimmlich fand ich das absolut beeindruckend. Und ja, war auch überrascht, wie viele Songs ich mitsingen kann, obwohl ich noch nie ein Album von dieser Band gehört habe.
Da würde ich auch nochmal differenzieren, meine Aussage noch ein kleines bisschen zurücknehmen. Heutzutage sind die Alben oder ist der Gesang relativ seicht, Früher war das natürlich auch so, gerade wenn man jetzt an Melancholin denkt, die haben so eine Doppelplatte gemacht. Ich glaube, da sind 24 Songs drauf und von den 24 Songs sind also jetzt nicht wirklich im tatsächlichen Sinne, aber wenn du die als Musikkenner dir anhörst, sind irgendwie 18 Hits drauf eigentlich oder potenzielle Hits. Und da waren auch schon Ausbrüche und so, aber heute ist das alles sehr so lilala, also ein bisschen seicht. Naja, gut. Dann ist jetzt aber kein offizieller Aufruf, dass sich jemand melden soll.
Nee, ich glaube, der Zug ist so ein bisschen abgefahren. Also das wäre so bei der Gründung oder so. Weil ja, das ist einfach nur, wenn, keine Ahnung, wenn ich mich aufteilen könnte, oder keine Ahnung, ich würde, glaube ich, lieber nur ein Instrument spielen, als tourender Musiker, als den Leadgesang zu übernehmen. Einfach aus diesem Stressfaktor. Das ist so auf jeden Fall meine Einstellung dazu.
Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist das bewussteste Album. Und dann habe ich mir natürlich auch selber Gedanken drüber gemacht, wie komme ich da drauf? Und irgendwie war es jetzt dieses Mal wirklich so, dass sich auch mehr auf die Musik konzentriert hat. Alle Alben von euch waren bis jetzt super, gar keine Frage. Aber ihr habt schon viel Brimborium gemacht mit eurem Effektpedal und mit eurem Puzzle, das ihr irgendwie hattet und Pipapo und Boxen und so. Das habt ihr diesmal ein bisschen zurückgefahren, ne? Ihr habt jetzt dieses Mal so, ich sag jetzt mal Standard. Ihr habt ein T-Shirt, ihr habt eine Kappe, man
Ach,
kann Vinyl
merchmäßig.
kaufen, genau,
Ja,
merchmäßig.
okay. Ja, ich denke aber ehrlich gesagt, also wir sind ja auch immer so Freunde von, wenn man schon Merch anbietet, dann sollte es irgendwie auch was sein, was vielleicht nicht jede Band, also klar, wir haben das Shirt mit einem Logo vorne drauf und das war's. Also haben wir versucht und das lief nicht so gut zum Beispiel. Wir haben gedacht, so unsere Stärken liegen dann doch vielleicht in so ein bisschen ausgefalleneren Sachen, aber auch da ist halt wieder die Frage, wie kann man das vorfinanzieren oder so. Also auch mit diesem Pedal, was du angesprochen hattest, damit machen wir jetzt, es ist ja in dem Sinne kein Merch, damit haben wir, glaube ich, 20 € Gewinn gemacht oder so. Wenn überhaupt. Das ist natürlich Quatsch. Also wenn man überlegt, dass man da irgendwie ich glaube, mehrere tausend Euro reingesteckt hat oder so. Ja, das ist jetzt auch so eher, würde ich sagen, dass wir da vielleicht nichts total Eigenartiges anbieten. Bis auf echt schöne Vinylfarben und so. Und wir geben uns natürlich auch beim Rest irgendwie Mühe, aber das ist alles ja relativ, man kennt's so. Er hat auch ein bisschen mit der Kohle zu tun,
Also so eine
tatsächlich.
Mischung aus Effektivität und dem eigenen Anspruch, so, ne?
Ja,
Nee, finde ich aber
würde ich
gut.
jetzt auch so
Also
sagen.
finde ich gut und finde ich wirklich besser als irgendwie 28. Also nichts ist schlimmer als die Entwicklung und da trete ich hoffentlich bei dir als Grafiker offene Türen ein. Nichts ist schlimmer als die Entwicklung von Shirts. Gerade bei Turnstile, ich hatte das vor kurzem mal verglichen, wie die Artworks aussehen von Turnstile, wenn du dir die ersten EPs anschaust. Wirklich Hammer und dann das Aktuelle echt so einfallslos zum Kotzen, aber irgendwie dann 35 Euro so für ein Shirt mit dem Design
Ja, das war
drauf.
ja, ne, kontroverse Merchpreise auf jeden Fall. Wo auch, also ich muss ehrlich gesagt auch gestehen, dass ich nicht so ganz weiß, wie sowas zustande kommt. Also die Preise, ne? Ich glaube, die Designs, weiß ich jetzt, habe ich gar nicht vor Augen. Aber das ist auch immer Geschmackssache, ne?
Ja, bei der Diskografie kannst du mal durchgucken, das ist dann keine Geschmackssache mehr. Das
Also ich
ist
finde das
einfach
erste
so.
Album zum Beispiel todeshässlich, muss ich sagen.
Das
Das
erste
Cover.
Album, Non-Stop Feeling, meinst du?
Ja,
Ja,
ja.
genau. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht hässlich.
Okay,
Okay,
ja,
ja,
das ist
gut.
Geschmackssache. Ich find das voll hässlich. Und dann dieses zweite, wo ich den Namen gerade nicht weiß, finde ich dann wieder ganz schick, muss ich sagen. Dieses
Glow On,
Gelbe.
glaube ich, heißt
Nee,
das,
ist
oder?
davor noch.
Ah, ja, Time and Space.
Time and Space,
Ja,
genau.
genau.
Ja.
Das ist zum Beispiel eine Band, die ich super fand im kleinen Rahmen. Also, als sie noch EPs gemacht haben, erste Platte fand ich gute, zweite auch, dritte auch. Und die letzte Platte, ich habe wirklich darauf gewartet, dass eine Auflösung kommt. Das ist doch jetzt ein Joke. Das ist doch jetzt wirklich nicht eure Platte. Und Leoniden, zu denen ihr, glaube ich, auch einen Draht habt, die haben ja diese Formel einfach aufgelistet und es ist halt entzaubert. Das kannst du theoretisch ja für jede Band machen. Und letztendlich, wenn ich jetzt wahrscheinlich auf eins dieser Riesenkonzerte gegangen wäre, hätte ich es auch wieder geil gefunden.
Ich hätte es auch gerne gesehen. Ich glaube, mir war das dann aber auch wieder zu teuer, leider. Aber es ist ja.
Wie teuer ist das? Ich habe gar keine Ahnung mehr von Preisen.
Ich glaube, das war jetzt so. Also dafür, dass ich auch, muss ich sagen, kein Die Hard Fan bin. Und ich habe die auch schon gesehen für ein 20. Ich glaube, 50 oder sowas.
Okay, das ist teuer. Aber
Ja, es
geht, wenn du.
ist schon so ein Preis. Also ich muss schon immer so bei. Das ist auch leider ja auch bei unserer Tour jetzt schon so. Wir versuchen ja die Preise auch mal so weit zu drücken, wie es geht. Und können jetzt zumindest auch ab so ungefähr 20 € Tickets anbieten. Mit so einem kleinen Trick, den sich unser Manager ausgedacht hat. Aber die regulären Preise sind ja auch für so Größen, die wir spielen, auch 30 Euro mittlerweile. Und da muss ich auch immer zweimal überlegen, wenn ich ehrlich bin. Da muss ich die Band schon richtig cool finden. Ja, ist aber keine Ahnung, wie das andere so wahrnehmen. Aber 50 Euro ist schon ganz schön dolle. Also ich habe sogar
Ja.
meine Lieblingsband Queens of the Stone Age. Ja. Da habe ich ewig gehadert, dass ich mir mal ein Ticket für die gekauft habe. Ich habe die erst bei ihrer vorletzten Tour das erste Mal live gesehen, obwohl ich die seit ich 14 bin oder so höre. Weil mir das immer zu teuer war und irgendwann dachte ich so, komm, jetzt wird nicht mehr billiger wahrscheinlich. Jetzt gucke ich mir die nochmal an.
Und das ist auch ein gutes Beispiel, als es jetzt irgendwie rauskam, dass die da in den Katakomben was aufgenommen haben, dachte ich auch so, oh, come on, das
Das
ist
war da wirklich nicht
vorhersehbar.
geil, ja.
Ja, aber als ich es mir angehört habe, dachte ich mir so, ja gut, aber also es ist schon sehr auf den Kern der Band und man merkt schon, okay, er ist ein sehr guter Sänger.
Ja, ich finde es nicht ganz so gut, muss ich sagen. Irgendwie ist es nicht das, was mir an der Band gefällt.
Was
Aber
gefällt
auch
dir an der Band?
genau, wenn es irgendwie in diese, also ich mag wirklich deren, ist ja auch so Classic, ne, aber so diese früheren Sachen. Und wenn es mich irgendwie, wenn dieser Itch gescratcht wird, so würde ich sagen, also diese Sounds und halt diese etwas düstere Stimmung, die, die manchmal erzeugen. Also dieses, ich glaub, das vierte Album ist auch mein Lieblingsalbum. Und danach habe ich die gar nicht mehr so krass verfolgt und irgendwie auch immer wieder versucht reinzukommen, aber
Was ist das, vierte Ära Vulgaris?
Lullabies ist es, glaube
Ah,
ich.
okay.
Ja, müsste das vierte sein.
Ist
Eins,
auch egal,
zwei,
das ist dein
drei, vier. Ja,
Lieblingsalbum.
ja. Nee, genau, ich glaube irgendwie dann alles, was irgendwie in die Richtung geht, finde ich total geil. Also da gibt es fast nichts Besseres. Also so musikalisch, ne? Ich glaube, ich würde jetzt mit denen nicht gerne auf Tour sein als Begleiter oder so. Ich glaube, das sind keine angenehmen Leute, aber ja, musikalisch finde ich das voll geil.
Hast du auch, abgesehen von Queens of the Stone Age, irgendeine Band, die du jetzt gerade neu entdeckt hast? Weil du jetzt vorhin auch gesagt hast, bei einer Radiosendung würdest du in den Untiefen ein bisschen graben und irgendwas rausziehen, was vielleicht jetzt noch nicht jeder kennt.
Puh, gibt's, also ich bin jetzt auch nicht da, was das angeht, wahrscheinlich so jemand mit den krassesten Geheimtipps oder so, und da meine ich jetzt auch eher ältere Sachen, in dem Beispiel mit dem Radio, in der Radiosendung. Aber so neue Bands, die ich vielleicht empfehlen könnte, die ich super, super gut fand oder finde und die ich erst kürzlich entdeckt habe, sind einmal Die Spits, so eine amerikanische Grunge-Band, die sind super jung, was mich ganz schön überrascht hat, wie jung, ich glaube, die sind so 20. Aber da finde ich irgendwie auch alles dran geil. Also das ist einfach die ganze Stimmung, die die auch irgendwie so erzeugen auf Social Media und so und in den Videos. Und dann habe ich auf dem Desert Fest eine Band gesehen, die ich überhaupt nicht kannte und die super klein sind. Die heißen Dorfett aus, ich glaube, aus Dänemark sind die. Oder Norwegen oder so. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Irgendwo dort oben. Und das ist so, ja, so ein bisschen irgendwie oldschooliger Hardcore mit so ein bisschen Chorussi, Gitarren gemischt und so, die fand ich auch total, es war live auch so geil und irgendwie die Touren auch gar nicht so richtig in Deutschland sonst, das war so eine Ausnahme, dass wir gespielt haben, ich weiß nicht, wer die da hingebucht hat, das war total überraschend, ja, das sind so zwei, die mir gerade so aus dem Stegreif einfallen von neueren Sachen.
Ich würde mal Humans as Ornaments empfehlen. Ich glaube, die kennst du auch. Und
Sind
eine
Freunde
Band,
von uns, ja.
die ich gerade entdeckt habe, die heißt Bahnhof Motte.
Oh,
Und ich dachte
nicht
erst, das
gehört.
wäre so ein normaler Post-Punk, aber das hat irgendwie noch was anderes, was ganz Schroffes, kann ich mal empfehlen, reinzuhören. Jetzt stellen wir uns vor, du hast es vorhin schon angedeutet, nächstes Jahr werdet ihr 10 Jahre alt. Wir haben auch schon über kleines Budget gesprochen und Grenzen, die ihr damit einhalten müsstet. Stell dir vor, du hättest gar keine finanziellen Grenzen und ihr könntet fürs nächste Jahr Jubiläum irgendwas richtig Geiles machen. Was würdest du dir wünschen?
Ui. Das ist irgendwie, man sagt ja immer, Leute, die kein Geld haben, wissen ganz genau, was sie machen würden mit ganz viel Geld. Würde ich mich nicht so zuzählen. Ich versuche immer, weil ich irgendwie so, ich bin so jemand, der immer Enttäuschungen aus dem Weg gehen möchte. Deswegen gucke ich immer eher nochmal, was ist uns möglich? Also auch was die Band angeht, so was ist uns möglich mit dem, was wir haben und wo sollten wir gar nicht dran denken, weil es Zeitverschwendung ist. Ach, weiß nicht. Ich glaube einfach, also was wir eh öfter mal versuchen, ist so kleinere, also wie so kleinere Festivals zu veranstalten. Das wollten wir eigentlich vor der Pandemie auch so ein bisschen einreißen lassen und dann ist es natürlich längere Zeit nichts geworden. Aber wenn wir zum Beispiel eine Berlin-Show machen, da haben wir dann irgendwie gerne auch mal ein paar mehr Bands mit am Start und ich denke, wir würden irgendwie ein richtig geiles Festival auf die Beine stellen.
Das
Wenn,
würde
wenn,
wie heißen? So ist es halt, Festival.
so ist halt Festival. Nee, wir haben ja so ein, wir haben ja so ein, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das entstanden ist, den Melon Bash, so nennen wir dann immer die, Die immer. Wir haben es zweimal gemacht. Diese kleineren, in Anführungsstrichen, festivalartigen Shows. Ja, wahrscheinlich wäre es dann einfach der große Mellenbash oder so.
Cool.
Ja, ganz, ganz langweilig. Ich glaube, ja, das wäre so, was mir jetzt gerade einfällt, irgendwie so ein richtig geiles Festival kuratieren.
Also es dreht sich am
Das
Ende doch
gibt's.
irgendwie alles immer um live. Jetzt geht ihr bald auf Tour.
Ja.
Ich wünsche euch viel Spaß auf der Tour und danke dir, lieber Erik, für das Gespräch
Ja, danke dir, gerne.
und für die tolle Platte. Hast du noch irgendwas zu sagen zur Platte?
Ja, auch keine Ahnung, wir freuen uns über jede Person, die die Platte kauft oder so, oder streamt, wobei natürlich Streaming ein schwieriges Thema gerade ist, oder nicht nur gerade, ne, generell, und zu unseren Konzerten kommt und dabei ist und ja, uns auscheckt und Spaß mit uns zusammen hat.
Ich kann es nur empfehlen. Vielen Dank und grüß die anderen von mir.
Mache ich.